Werbung.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. The iconic Classic Full Zip Hoodie is the jacket that started it all for American Giant. Custom heavyweight fleece and side panels for mobility make it the best hoodie ever. And a double-lined hood and reinforced elbow patches means this hoodie will last. Born from a commitment to support the communities that create its products, every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing, like the premium Slub Crew tee, no BS high-rise pant, and slim roughneck pant that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. And save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout. That's American-Giant.com, code STAPLE20.
Werbung Ende.
Audio Now.
Es ist Freitag, der 8. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über die Ukraine. Da ist der russische Außenminister Lavrov erstmals seit Kriegsbeginn mit seinen Amtskollegen aus den anderen großen Nationen zusammengekommen. Nun ist er vom G20-Treffen in Bali vorzeitig abgereist. Was ist das für ein Signal, Herr Masala?
Naja, es ist zum einen das Signal, dass Russland momentan relativ wenig Interesse hat, mit den Staaten zu interagieren, die die Ukraine unterstützen. Ich glaube, Lavrovs Besuch in Bali war primär innenpolitisch motiviert. Also er hat seine Rede gehalten, er hat seine Punkte gemacht. Ich vermute mal, das wird im russischen Fernsehen dann groß ausgebreitet werden. Als, ja, letzten Endes, Russland ist nicht isoliert. Und die Abreise von Lavrov zeigt ganz einfach, er will sich keiner Diskussion stellen. Und Russland ist nicht interessiert an einer Interaktion mit der internationalen Staatengemeinschaft, insbesondere mit den Teilen, die halt die russische Invasion, die russische Aggression verurteilen.
Nun war es ja so, dass Annalena Baerbock und die anderen westlichen Außenminister auch nach Bali gefahren sind, um Lavrov nicht die Bühne zu überlassen. Nun ist Lavrov weg, bevor Baerbock ihm antworten könnte. Würden Sie sagen, dass Ihre Strategie nun ein Erfolg war oder nicht?
Naja, sagen wir es mal so, insofern ist die Strategie dann kein Erfolg, weil sie natürlich nicht die Möglichkeit hat, die russische Aggression im Beisein von Lavrov zu verurteilen. Aber sie ist wiederum dergestalt ein Erfolg, als dass man eigentlich, also wenn man jetzt nicht in Russland lebt und von der Propaganda hirngewaschen wird, realisiert, dass Russland halt nicht bereit ist, sich irgendwie auf Gespräche einzulassen über seine Rolle in der Ukraine und in der Welt.
Bei dem G20-Treffen der Außenminister sollte es heute ausgerechnet um die Stärkung des Multilateralismus gehen. Das klingt ja geradezu bizarr, denn man hat ja den Eindruck, dass die russische Aggression in der Ukraine eher das Ende aller Bemühungen markiert, in Formaten wie den G20 gemeinsam Politik für die ganze Welt zu machen. Ist das so? Ist es eigentlich zu Ende, dass man mit der G20 Weltpolitik machen kann?
Naja, ich sag mal so, die etablierten Foren multilateraler Kooperation, und dazu zählt mittlerweile auch die G20, die sind ja schon seit geraumer Zeit nicht mehr die zentralen Foren, wo man Politik für den gesamten Globus macht, aufgrund der Spannungen, die existieren zwischen vielen dieser Mitglieder. Deswegen ist die Frage, wie man Multilateralismus stärken kann, ist eine wichtige. Allerdings muss sie neu gedacht werden, und zwar hinsichtlich der Tatsache, wie kann man Multilateralismus zwischen den Staaten stärken, die gemeinsame Interessen und vielleicht auch eine gemeinsame Wertebasis haben. Aber die traditionellen multilateralen Institutionen, die befinden sich ja nicht erst seit Ausbruch des Ukraine-Krieges in der Krise, sondern deren Krise liegt schon viel, viel weiter zurück. Und da sind zum Teil auch die Vereinigten Staaten schuld daran, dass die überhaupt in eine Krise geraten sind. Ja, also von daher, Multilateralismus, so wie wir ihn kennen, ist vorläufig und auf lange Zeit ad acta gelegt. Jetzt gilt es, neue Formen des Multilateralismus unter einer begrenzten Anzahl von Staaten zu finden, um halt die Möglichkeit zu haben, auf globaler oder halt regionaler Ebene zu kooperieren und Problemlösungen zu formulieren.
Das heißt, es bleibt dann eigentlich nur noch EU, NATO, vielleicht G7, aber nichts darüber hinaus. Und man spricht mit seinen Freunden, aber nicht mit der anderen Hälfte der Welt.
Naja, man spricht mit seinen Freunden und man kann der anderen Hälfte der Welt Kooperationsangebote machen. Aber diese etablierten Foren werden erst dann wieder eine Rolle spielen, wenn die andere Seite auf Kooperation eingehen will. Und das sieht ja momentan nicht danach aus. Und ein Punkt, der immer stärker um sich greifen wird, auch in der Zukunft, das sind dann halt Ad-Hoc-Koalitionen. Und damit meine ich nicht nur militärische Ad-Hoc-Koalitionen, sondern vor allen Dingen politische und ökonomische Ad-Hoc-Koalitionen. Also Staaten, die ein besonderes Interesse an irgendetwas haben, werden sich zusammenfinden, werden kooperieren und werden nach erfolgreicher oder nicht erfolgreicher Bearbeitung dieser Probleme wieder auseinandergehen und sich in anderen Foren, in anderen Konstellationen wiederfinden.
Nun hat Präsident Putin in Moskau eine Rede gehalten vor Vertretern des Parlaments, die ist wohl auch im Fernsehen groß ausgeschlachtet worden, und darin gesagt, wenn der Westen versuchen wolle, ihn auf dem Schlachtfeld zu schlagen, also Russland zu schlagen, solle er es doch mal versuchen. Die russischen Streitkräfte hätten noch gar nicht richtig angefangen. Ist das nur Rhetorik oder Grund zur Sorge?
Nein, das ist zu einem großen Teil Rhetorik, weil A, versucht der Westen ihn nicht auf dem Schlachtfeld zu schlagen. Also es gibt ja keinerlei Ambitionen, Russland eine militärische Niederlage zuzufügen, in der Gestalt, dass Russland aus der kompletten Ukraine vertrieben wird und letzten Endes einen Waffenstillstand unterzeichnen muss als Verlierer. Das ist sehr viel Innenpolitik. Also er hat ja die Vertreter der Duma-Parteien getroffen. Das ist sehr viel Säbelrassen, Innenpolitik. Und die Sache, Russland hätte noch gar nicht angefangen. Ja, man kann natürlich argumentieren, Russland hat noch viel Potenzial in der Hinterhand. Dafür müsste Putin aber Dinge tun, die er bisher gescheut hat, nämlich unter anderem eine Generalmobilmachung, um 900.000 Männer dann in die Ukraine zu schicken. Davor scheut er sich ja aus guten Gründen, dies zu tun. Von daher ist das sehr viel nach innen gerichtete Rhetorik und Säbelrasseln.
Ein anderer Punkt in Putins Rede, der bei mir hängen geblieben ist, ist, dass er sagte, es sei die Tragödie des ukrainischen Volkes, dass der Westen bis zum letzten Ukrainer kämpfen wolle. Hat er da nicht doch irgendwie einen Punkt?
Naja, er hat insofern keinen Punkt. Also was heißt insofern? Der Satz ist jetzt schlecht formuliert. Nein, er hat keinen Punkt. Da der Westen ja bis zum letzten Ukrainer würde ja bedeuten, dass man versucht, diesen Krieg so lange hinzuziehen, bis Russland aus der Ukraine komplett vertrieben ist. Und das ist ja nicht das Ziel des Westens. Das Ziel des Westens ist, die militärische Situation so zu drehen, dass die Russen an den Verhandlungstisch kommen, ernsthafte Verhandlungen beginnen, an deren Ende ein Rückzug russischer Truppen steht. Das ist meines Erachtens nicht bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Das ist meines Erachtens der Versuch, am Ende dieses Konfliktes eine überlebensfähige, souveräne und über ihr gesamtes Territorium verfügende Ukraine zu haben. Und das ist fernab von bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen.
Nun hat Putin ja in der Rede auch gesagt, dass Russland keineswegs gegen Friedensverhandlungen sei. Aber für mich hörte sich das mehr so an, dass sie warten, bis die militärische Lage günstig ist, um sie dann in Verhandlungen festzuschreiben, und nicht das, was Sie sagten, dass am Ende eine souveräne Ukraine stehen würde.
Ja, Russland ist natürlich nicht gegen Friedensverhandlungen. Das hat man ja auch in den letzten Tagen mehrfach betont. Wenn die Ukraine, und das ist jetzt auch ein original russisches Zitat von verschiedenen Vertretern, halt alle Forderungen der Russen akzeptiert. Und dann wird sich Russland auf Friedensverhandlungen einlassen. Das bedeutet aber, dass sie am Ende dieser Friedensverhandlungen eine andere Regierung in Kiew haben wollen, ein ukrainisches Militär, das nicht mehr in der Lage ist, ein Territorium zu verteidigen, und die Kontrolle oder die Abspaltung von mehr als 20% des Gebiets der Ukraine. Das sind die russischen Bedingungen. Unter den Bedingungen geht Russland sofort an den Verhandlungstisch und lässt die Ukraine sowas unterzeichnen. Das ist aus russischer Perspektive die Friedensverhandlung.
Für den Westen ist es, wir haben da schon öfters drüber gesprochen, natürlich eine schwierige Lage, wenn da Friedensangebote kommen, die derart vergiftet sind. Nun hat der Bundeskanzler gestern Abend im ZDF deutlich gemacht, dass er auf der einen Seite mit einem langen Konflikt rechnet und Deutschland dauerhaft an der Seite der Ukraine bleibe. Und er führt das auch darauf zurück, dass er so einen vorsichtigen Kurs gefahren hat, der es irgendwie den Deutschen ermöglicht hat, ihm zu folgen. Glauben Sie, dass er damit recht hat?
Also ich glaube, dass er da die Bedeutung der deutschen Politik auch mit Blick auf die deutsche Bevölkerung einfach überschätzt. Also der vorsichtige Kurs der Bundesregierung, glaube ich, ist ja nicht aus den innenpolitischen Gründen geschuldet, sondern der Angst vor einer möglichen russischen Eskalation in diesem Konflikt. Und der vorsichtige deutsche Kurs ist ja immer dann geändert worden, wenn die Partner Deutschlands nach vorne geprescht sind und ihrerseits Kurswechsel angekündigt haben, wie zum Beispiel bei der Waffenlieferung. Also von daher, glaube ich, stellt Scholz seine Rolle und die der Bundesrepublik Deutschland ein bisschen falsch dar. Wir sehen aber jetzt gegenwärtig, dass halt die Unterstützung der Ukraine-Politik der Bundesregierung am Bröckeln ist. Und das hat halt was mit den innenpolitischen Faktoren zu tun, über die wir schon öfters geredet haben. Und da hat natürlich die Regierung enorme Probleme, die so abzumildern, dass die Unterstützung der Ukraine auch weiterhin hoch bleiben kann. Also wenn Robert Habeck warnt, und er warnt erstmal davor, es muss ja nicht so kommen, aber dass letzten Endes eine vierköpfige Familie möglicherweise ein Monatsgehalt braucht, um die Gasrechnungen im Winter oder im Herbst zu zahlen, dann ist das etwas, was der Unterstützung durch die Bevölkerung, der Ukraine-Politik, der Regierung nicht zugutekommen wird. Und da hat die Bundesregierung halt enorme Probleme, dies in den Griff zu bekommen, um halt diese Unterstützung nicht bröckeln zu lassen.
Nun war gestern Abend eine Debatte im Bundestag, da ging es um die Lieferung von 200 Fuchs-Transportpanzern an die Ukraine. Und schon vorher hatte die Verteidigungsministerin gewarnt, dass man jetzt nicht die Bundeswehr ausplündern dürfe. Also dass die Bundeswehr weiter ihren Auftrag erfüllen müsse und dass es nicht möglich sei, dass sie Material aus eigenen Beständen an die Ukraine abgibt. Sind die Fuchs-Panzer wichtiger in der Ukraine oder in Deutschland?
Naja, das ist ungefähr die gleiche Argumentation, die wir damals hatten bei den Mardern, wo man gesagt hat, man kann keine Marder abgeben, um die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisgebietes nicht zu gefährden. Da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit das Bündnisgebiet gerade nicht besser in der Ukraine verteidigt wird, als dadurch, dass man das gesamte Depot beisammen hält in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist eine Frage, die ist politisch. Wenn man sagt, in der Ukraine wird unsere Sicherheit verteidigt, dann lässt sich durchaus argumentieren, dass die Abgabe von, es müssen ja nicht die 200 Fuchs sein, sondern dass die Abgabe von 50 Fuchs sozusagen an die Ukraine ein besseres Investment für die Verteidigung des Bündnisgebietes ist, als sozusagen die 50 Fuchs-Panzer in den Depots oder in den Einheiten der Bundeswehr zu halten. Generell muss man allerdings sagen, hat die Verteidigungsministerin nämlich natürlich einen Punkt, und der gilt auch für andere NATO-Armeen. Das heißt, die sind alle an einem Punkt, wo sie sich die Frage stellen müssen, inwieweit sie ihre eigene Fähigkeit schwächen durch weitere Abgabe eigenes Materials an die Ukraine. Das ist auch in den USA mittlerweile ein Thema. Aber wie gesagt, also hier ist die politische Überlegung, die man anstellen muss. Wird das Bündnisgebiet momentan nicht doch in der Ukraine verteidigt? Und ist die Lieferung von dann halt Waffen aus dem Depot, auch wenn sie der eigenen Substanz wehtun, nicht ein besseres Investment in die Verteidigung des Bündnisgebietes, als sie im Bündnisgebiet zu halten.
Herr Masala, vielleicht ganz zum Schluss noch einen Blick nach London. Da ist ja Boris Johnson gestern mehr oder weniger gestürzt, auch wenn er noch ein paar Wochen geschäftsführend im Amt bleibt. Und er war ja einer der entschlossensten Unterstützer der Ukraine. Glauben Sie, dass dieser Wechsel in London irgendwelche Auswirkungen auf die westliche Politik gegenüber Russland hat?
Nein, das glaube ich nicht, weil Großbritannien in allen Konstellationen immer ein Staat ist, der letzten Endes sehr stark an der Seite der USA steht und in diesen Fragen generell immer einen sehr starken Standpunkt einnimmt. Und seit den russischen Attentatsversuchen auf Oppositionelle in Großbritannien ja auch einen besonderen, im Vergleich zu anderen Europäern, einen besonders harten Kurs gegenüber Russland fährt. Von daher, also laut Presseberichten sind die zwei aussichtsreichsten Kandidaten Theresa May und der jetzige Verteidigungsminister Ben Wallace. Und wenn einer der beiden der Nachfolger von Boris Johnson werden sollte, wird er oder sie diesen Ukraine-Kurs 1:1 weiterhalten.
Ich danke Ihnen, Herr Masala.
Ich danke Ihnen.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns drüber. Und wenn Sie noch mehr zu den Themen des Tages erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unseren Podcast Heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.
Audio Now.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Hey, this is Bayard Winthrop, founder of American Giant. I started this company because I was fed up with cheap clothes that didn't last and a system that shipped manufacturing overseas. We believed we could still make incredible hoodies, t-shirts, and pants right here in the U.S. with American cotton, American factories, and people earning real wages. That's what American Giant stands for, building clothes that actually last. Get 20% off your first order when you use promo code GIANT20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
Werbung Ende.